SRF 3.
Ein Bundesrat hatte es eilig. Oder warum gibt Parmelin nach seinem Entscheid, das Rüstungsprojekt Bordeaux zu sistieren, nun heftige Kritik einstecken muss. Die Schweiz will kein Milchpulver mehr in Entwicklungsländer schicken. Oder warum der Milchberg in der Schweiz wieder wachsen wird. Die UBS entdeckt eine Marktlücke. Oder warum die Grossbank neuerdings Jagd auf Vermögen der Klientinnen macht. Im Nebel um 0 Grad, in den Föhntälern bis 13 Grad oder warum es verständlich ist, wenn der Kopf etwas brummt. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Wir spulen zurück. Verteidigungsminister Guy Parmelin war erst kurz im Amt, da fällte er eine folgenschwere Entscheidung. Er ließ das Rüstungsprojekt Bordeaux, da geht es um Boden-Luft-Raketen, sistieren. Das Projekt stand damals kurz vor dem Abschluss. Nun hat die parlamentarische Oberaufsicht diesen Sistierungsbefehl untersucht und kommt zum Schluss, der Entscheid des Verteidigungsministers sei voreilig gewesen, intern zu wenig abgestützt und nicht nachvollziehbar. Kudin Vinzenz.
Es war letztes Jahr Ende März. Nachdem verschiedene Medien kritisch über das Bordeaux-Projekt berichtet hatten, brach Bundesrat Parmelin die Übung ab. Parmelin begründete seinen Entscheid gegenüber den Kommissionsmitgliedern rückblickend so, er habe Zweifel gehabt am Projekt und er habe sich zu wenig informiert gefühlt. Das könne ja sein, sagte der Präsident der untersuchenden Arbeitsgruppe heute, SP-Ständerat Claude Janiak.
Aber gerade deshalb erstaunt es uns, dass er dann völlig einsam einen Entscheid trifft und auch seine nächsten Vertrauten, die er ja geholt hat, überhaupt nicht einbezieht.
Offensichtlich, so die Geschäftsprüfungskommissionen, habe Parmelin 3 Monate nach Amtsantritt den federführenden Leuten in seinem Departement nicht vertraut. Eine Ausnahme sei der Kommunikationschef gewesen, der allerdings kein Experte in militärischen Fragen ist. Auch bei seinem Vorgänger im Verteidigungsdepartement, SVP-Parteikollege Ueli Maurer, habe Parmelin nie angeklopft. Denkbar ungünstig war laut dem Bericht zudem der Zeitpunkt des Entscheids. Noch ein halbes Jahr und die Tests wären abgeschlossen gewesen. Bezahlen musste der Bund für das abgebrochene Auswahlverfahren 20 Millionen Franken. Hätte Parmelin bis im September gewartet, wäre es etwa gleich viel gewesen. Nur, so Ständerat Janiak,
dann hätte er für die 20 Millionen, die ausgegeben worden sind, wenigstens einen Gegenwert gehabt.
Nämlich klare Ergebnisse, wie tauglich jetzt diese Waffensysteme zur Luftabwehr sind. Die Kommissionen empfehlen, das Projekt Bordeaux jetzt rasch wieder aufzunehmen. Und sie fordern Bundesrat Parmelin auf, in Zukunft bei seinen Entscheidungen die verantwortlichen Personen einzubeziehen. Parmelin selber konnte heute nicht öffentlich auf die Kritik an ihm und seiner Amtsführung reagieren, denn es ist Sache des Gesamtbundesrats, solche Berichte zu kommentieren. Die Landesregierung hat dafür noch etwas Zeit bis Ende April. Kein Verständnis für die Schlussfolgerungen im Bericht hat Albert Rösti, Präsident von Parmelins SVP. Bei einem Projekt, bei dem es um so viel Geld gehe, könne man nicht vorsichtig genug sein.
In einem solchen Fall ist mir lieber ein Entscheid mehr zu viel, der einmal sistiert und ein Marschhalt macht, als einer zu wenig. Ich hätte in seinem Fall wohl gleich entschieden.
Auch innerhalb der Geschäftsprüfungskommissionen waren die Untersuchungsergebnisse umstritten. 10 der insgesamt 30 Mitglieder stimmten gegen den Schlussbericht. Nein stimmten wohl viele von Parmelins Parteikollegen aus der SVP, aber nicht nur.
Gleich geht es hier um reiche ältere Frauen und um Milchpulver. Jetzt geht's aber zuerst auf hohe See. Karin Britsch, die Hochseeschifffahrt, die reißt der Schweizer Bundeskasse offenbar ein Loch in die Kasse.
Das ist so. Der Grund: in der Hochseeschifffahrt bestehen Überkapazitäten. Diese Information kommt vom Departement für Wirtschaft, nachdem die Aargauer Zeitung über Schwierigkeiten bei einer Schweizer Reederei berichtet hatte. Man habe bisher nicht über die Sache informiert, um eine Lösung nicht zu gefährden und den Schaden für den Bund tief zu halten, so das Departement. Der Bund leistet Schweizer Reedereien Bürgschaften für Kredite für den Kauf von Schiffen. Belgien will zusammen mit Nachbarländern Passagierlisten für internationale Hochgeschwindigkeitszüge einführen. Sein Land habe mit Frankreich und den Niederlanden ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, sagte der belgische Innenminister. So solle die Sicherheit in den Zügen verbessert werden. Bei den betroffenen Thalys- und Eurostar-Verbindungen solle es auch Passkontrollen geben. Laut dem Innenminister ist es das Ziel, die Kontrollen bis Ende Jahr einzuführen. Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag ist der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Auschwitz-Überlebende nahmen in Polen auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers an einem Gedenktag für die Holocaust-Opfer teil. Der Deutsche Bundestag erinnerte in einer Gedenkstunde an die Millionen Opfer des NS-Regimes. Und auch Bundespräsidentin Doris Leuthardt veröffentlichte eine Botschaft. Darin steht, dass der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau daran erinnere, dass Rassismus und Antisemitismus auch heute noch ein Problem seien. Rafael Nadal steht an den Australian Open in Melbourne im Finale. Dort trifft er am Sonntag auf Roger Federer. Im Halbfinale setzte sich Nadal gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in 5 Sätzen durch. Und noch eine Skimeldung. Der US-Amerikaner Travis Gagnon hat die Weltcup-Abfahrt im deutschen Garmisch gewonnen. Zweiter wurde der Norweger Kjetil Jansrud, dritter Peter Fill aus Italien. Bester Schweizer wurde Beat Feutz als Fünfter. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.354 Punkten, 0,6% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 1,0687 gehandelt, der Dollar zu 99,86 Rappen.
Info 3 Abend.
Gut 2,5 Milliarden Franken, damit hilft die Schweiz jedes Jahr den Menschen in ärmeren Ländern. Mit dem Geld wird humanitäre Hilfe geleistet, werden Projekte finanziert und unter vielem anderem schickt die Schweiz auch seit Jahrzehnten Milchpulver in die Entwicklungsländer. Das ist Teil der Entwicklungszusammenarbeit und hilft der Schweiz, so ganz nebenbei auch noch den Milchberg abzubauen. Doch jetzt schafft der Bund das Milchprogramm ab. Samuel Buri weiß warum.
Tausende silbern glänzende 5-Kilo-Dosen werden im luzernischen Hochdorf jedes Jahr mit Milchpulver gefüllt und an Hilfsprojekte verschickt, erzählt Peter Meyer vom Milchverarbeiter Hochdorf.
Es kommt nicht selten vor, dass uns diese Hilfsorganisationen persönliche Dankeschreiben zukommen lassen.
Dass dieses Geschäft nun wegfällt, sei schade, aber nicht überlebenswichtig. Es macht bei Hochdorf rund 5% des Milchpulvergeschäfts aus. Anders tönt es bei den Milchbauern. SVP-Nationalrat Markus Hausermann.
Ja, für uns Milchproduzenten ist es natürlich unverständlich,
dass das Milchland Schweiz nicht mehr mit eigener Milch helfen wolle. Manuel Sager von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA erwidert:
Es ist nicht ein Entscheid gegen Schweizer Milchpulver.
Blenden wir etwas zurück. Seit 1959 wird Milchpulver aus der reichen Schweiz als Hilfe in Drittweltländer verschickt. Diese Art der traditionellen Entwicklungshilfe wurde oft kritisiert. Die DEZA beauftragte deswegen die Berner Fachhochschule. Diese hat die Wirksamkeit der Milchpulverlieferungen untersucht und kam zu einem eindeutigen Schluss. Erstens gibt es bessere Nahrungsmittelhilfe als Milchpulver und zweitens ist es teuer, Milchpulver von hier aus zu verteilen. Besser würden die 20 Millionen Franken jährlich statt für Schweizer Milch direkt vor Ort für Hilfe eingesetzt. Die DEZA setzt das nun um, so Manuel Sager.
Insbesondere aus Effizienzgründen haben wir beschlossen, dass wir den Beitrag dem Welternährungsprogramm geben.
Und dieses setzt die Mittel etwa in Notsituationen effizienter ein als die Schweiz. Die DEZA stellt also die Wirkung im Ausland über die Wirkung im Inland. Andere Länder subventionieren mit dem Entwicklungshilfebudget auch ihre Landwirtschaft, wie etwa die USA, die so überschüssigen Mais loswerden. Soll die Schweiz so uneigennützig handeln, Manuel Sager?
Es geht beim Milchprogramm nicht darum, Überschüsse loszuwerden, aber wir haben uns eben einfach entschieden, aus Effizienzgründen, dass wir das über eine internationale Organisation machen und nicht über eine Vielzahl von kleinen Organisationen.
Effizienz, Wirkung, das forderten bürgerliche Politiker von der DEZA bei der letzten Entwicklungshilfedebatte. Die DEZA evaluiert jährlich rund 100 Projekte. Wenn sie nun eine Empfehlung daraus umsetzt, auch dann kommt wieder Kritik von rechts. Die Bauern haben bereits einen Vorstoß im Parlament angekündigt. Das ist wohl kaum die Wirkung, welche sich die Schweizer Entwicklungshelfer erhofften.
Info 3 Abend.
Letztes Jahr hat die UBS deutlich an Gewinn eingebüßt. Ihr blieb nur noch halb so viel übrig wie im Jahr davor. Jetzt will sie die Zahlen wieder aufpolieren und hat dafür, so scheint es, ein neues Kundensegment entdeckt, nämlich gut betuchte Frauen. Jan Baumann.
Das Vermögen reicher Frauen rund um den Globus wächst schneller als das der Männer. Das zeigen wissenschaftliche Studien und das hat auch die UBS entdeckt. Darum hat die Großbank nun ein neues Programm gestartet. Es soll die Frauen im Vermögensverwaltungsgeschäft besser abholen, bei ihren Fragen, Zielen und Bedürfnissen. Die UBS-Managerin Mara Harvey leitet das neue Programm. Das Potenzial sei groß, sagt sie, denn derzeit seien etwa 4 von 5 Frauen unzufrieden mit der Beratung durch die Banken.
4 out of 5 women do not yet feel that they have the right access to expertise, to knowledge, to content and to a dialogue that enables them to really feel confident about their decisions.
Diese Frauen wünschten sich einen besseren Dialog über die Themen, die sie bei der Geldanlage wirklich interessieren. Harvey gibt ein Beispiel dafür, was schiefläuft. Oft hätten die Bankberater vermögende Ehepaare im Kundengespräch so behandelt, als sei die Frau lediglich die Gattin des männlichen Kunden, also nur eine stille Begleiterin. Das sei der falsche Ansatz. Die UBS achte nun vermehrt darauf, die Frauen als Kundin und als Individuum ernst zu nehmen.
We need to really have a look at these female clients as to who are they as individuals, regardless of their role and connection to their partners and their husbands and their children.
Dann zeige sich, den Frauen seien andere Dinge wichtig als den Männern. Frauen wollen beispielsweise wissen, welche Wirkung es hat, wenn sie in die Aktien einer Firma investieren. Was bedeutet das für die Umwelt, was für die Chancengleichheit und was für die nachhaltige Entwicklung in einem Land? Die UBS versucht darum, wie übrigens auch manch andere Bank, auf diese anderen Prioritäten der Frauen einzugehen. Natürlich tut sie das nicht ohne handfestes Eigeninteresse. Sie will Geld verdienen, indem sie einen möglichst großen Teil des weltweiten Vermögens in Frauenhand verwaltet. Mara Harvey von der UBS rechnet vor.
We expect actually female wealth to grow at a pace of 7% per year, and this is an extraordinary growth rate.
Jährlich nehme das globale Vermögen der Frauen um 7% zu, ein außergewöhnlich starkes Wachstum und ein deutlich stärkeres als jenes der Vermögen in Männerhand. Gründe dafür gibt es viele, etwa die Tatsache, dass Frauen im Schnitt länger leben. Da sich ein Großteil des privaten Weltvermögens bei der älteren Generation konzentriert, sind die Frauen hier im Vorteil. Dass die UBS dabei sein will als Bank der Frauen, wenn diese rasch immer reicher werden, leuchtet ein.
Das war Info 3 am Freitagabend. News und Hintergründe kompakt auf SRF 3 und Virus. Im Studio heute Dominik Rolli und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.